Schönen guten Tag, Herr Felber.
Hallo, guten Tag.
Sie gelten als einer der Initiatoren der Gemeinwohlökonomie. Was genau unterscheidet die denn von anderen Wirtschaftsformen?
Also da es ja hunderte von Wirtschaftsformen gibt, würde ich vielleicht lieber die wichtigsten Charaktereigenschaften der Gemeinwohlökonomie beschreiben. Sie ist an erster Stelle ein demokratischer Prozess, an dem die wichtigsten Grundfragen einer Wirtschaftsordnung geklärt, diskutiert, aber dann auch entschieden werden. Und dieses demokratische Diskussionsergebnis würde dann in den Verfassungen von demokratischen Staaten, vielleicht auch zum Teil mit den europäischen Verträgen, verankert und wären zum einen die Grundlage für die gesetzgeberische Arbeit des Parlaments, vor allem aber ein zentraler Steuerungsmechanismus für die Wirtschaft. Das ist vielleicht auch tatsächlich eine direkte Antwort, weil das unterscheidet die Gemeinwohlökonomie von allen Wirtschaftsformen, die es je gab. Es wurde noch nie eine Wirtschaftsordnung auf demokratischem Wege gestaltet und beschlossen. Und inhaltlich ist vielleicht das wichtigste Erkennungsmerkmal der Gemeinwohlökonomie, dass sie von den wichtigsten Fragestellungen ausgeht, nämlich was ist das Ziel des Wirtschafts, welche sind die Werte des Wirtschaftens und welche sind die Mittel des Wirtschaftens. Und hier schlägt die Gemeinwohlökonomie gar nichts Neues vor. Sie blickt nur in die Verfassungen demokratischer Staaten. Und dort steht, dass das Ziel des Wirtschaftens das Gemeinwohl ist. Wörtlich steht das in der bayerischen Verfassung, in der italienischen Verfassung, in der kolumbianischen Verfassung, aber selbst in der US-Verfassung. Und die wichtigsten Werte wie Gerechtigkeit oder Solidarität oder Nachhaltigkeit oder Menschenwürde an erster Stelle und Demokratie, die stehen in praktisch allen Verfassungen demokratischer Staaten. Und die werden heute in der Wirtschaft aber nicht ernsthaft gelebt, weil niemand bei der wirtschaftlichen Erfolgsmessung nach diesen Werten fragt.
Das war dann, so habe ich es herausgehört, auch ein logischer Schritt, die Wirtschaftsform an eine demokratische Gesellschaft anzupassen.
Die Wirtschaftsform an eine demokratische Gesellschaftsform anzupassen, an tief demokratisierte Staaten oder auch Staatenbünde oder auch Regionen, war ein Motiv. Ich würde sagen, das war ein zentrales Motiv seitens der Zivilgesellschaft, die die Gemeinwohlökonomie mit aus der Taufe gehoben hat. Ein anderes wichtiges Ziel der Unternehmen, die die Gemeinwohlökonomie mit initiiert haben, war, dass sie für ethisches Wirtschaften belohnt werden und nicht einen Wettbewerbsnachteil erleiden wie heute. Wir messen den wirtschaftlichen Erfolg einer Investition am finanziellen Return on Investment, am finanziellen Rückfluss. Wir messen den Erfolg eines Unternehmens mit der Finanzbilanz und wir messen den Erfolg der Volkswirtschaft mit dem Bruttoinlandprodukt. Und diese Erfolgsindikatoren sind alle drei ausschließlich finanzielle, monetäre Erfolgsindikatoren. Sie messen das Geld und das Geld ist aber nur das Mittel des Wirtschaftens. Und deshalb sagt uns die heutige wirtschaftliche Erfolgsmessung weder etwas über das Ziel, die Zielerreichung, Gemeinwohl, Lebensqualität, Bedürfnisbefriedigung aus, noch über die Werte und damit den ethischen Gehalt des Wirtschaftens, von Gerechtigkeit und Solidarität bis Nachhaltigkeit. Und das ist sozusagen der zentrale Systemfehler einerseits in der jetzigen Wirtschaftsordnung und andererseits aber eben die entscheidende Innovation, die die Gemeinwohlökonomie vorschlägt, dass das Kapital oder das Geld nur noch als Mittel dafür eingesetzt wird. Weil erfolgreich kann man dann nur noch wirtschaften, wenn man sich möglichst ethisch verhält, ethisch produziert, ethisch konsumiert, ethisch investiert. Alles andere ist nicht mehr rentabel. Allerdings sind wir beim Vorangehen über Pionierunternehmen sind wir schon recht weit, weil es haben schon knapp 200 Unternehmen die Gemeinwohlbilanz final erstellt und deshalb gibt es bereits hier Erfahrungswerte in mindestens 5 Staaten von Österreich bis Spanien und deshalb handelt es sich hier nicht nur um eine rein theoretische Modellalternative, sondern gleichermaßen um einen praktischen Umsetzungsprozess und auch das ist ein Erkennungsmerkmal der Gemeinwohlökonomie, die verbindet Theorie und Praxis.
Sie gelten ja nicht nur als Initiator der Gemeinwohlökonomie, sondern auch als Initiator der Bank für Gemeinwohl. Also sind auch da schon den ersten Schritt sozusagen gegangen. Was genau ist die Bank für Gemeinwohl und was unterscheidet die jetzt zu einer normalen Bank, wie wir sie heute kennen?
Ja, die Bank für Gemeinwohl möchte eigentlich eine stinknormale Bank sein, so wie sie viele Menschen sich wünschen, wie aber Banken heute nicht ausgeprägt sind und sich auch nicht verhalten. Und das beginnt damit, dass sie kein gewinnorientiertes Unternehmen ist, weil nicht das Erzielen von Geldgewinn oder die Vermehrung des Kapitals das Ziel dieser Bank ist, sondern das Ziel dieser Bank ist ein Dienst am Gemeinwohl. Sie versteht sich mehr als Teil der Infrastruktur oder, wenn man sogar möchte, einer öffentlichen Dienstleistung oder eines Gemeinschaftsgutes und strebt genauso wenig wie eine Schule oder eine Universität oder ein Museum einen Gewinn an. Konkret heißt das vielleicht noch, dass sie Gewinne nicht ausschüttet an die Eigentümerinnen und dass sie gleichzeitig die Investoren in die Bank, das sind ja die Sparkunden und Sparkundinnen, dass sie diese einlädt, auf die Sparzinsen zu verzichten. Das zweite wichtige Merkmal ist, dass sämtliche Investitionsvorhaben nicht nur auf ihre finanzielle Bonität geprüft werden, also ob da mehr finanzielle Mittel zurückfließen als hineingegossen werden, sondern auch die ethische Bonität. Das heißt, hier wird jetzt die vorhin schon erwähnte Gemeinwohlprüfung durchgeführt und es wird gefragt, wie sind die Umweltauswirkungen, wie sind die Auswirkungen auf die Verteilung dieser Investition, die Auswirkungen auf die Demokratie und auf die Menschenwürde aller Betroffenen. Und entsprechend dem Ergebnis wird dann das Projekt besonders günstig finanziert, vielleicht sogar zinsfrei finanziert, wird vergleichsweise teuer finanziert oder gar nicht finanziert. Konkretes Beispiel, heute erhalten die Agrarkonzerne, die einen Stall für 100.000 Schweine bauen, den günstigsten Kredit von den Banken und die Biobauern oft gar keinen Kredit. Und bei der Bank für Gemeinwohl würde die Biobäuerinnen, die vielleicht sogar von der Fleischproduktion weggehen, die würden den günstigsten Kredit oder einen Nullzinskredit bekommen, die vielleicht noch eine Schweineherde von höchstens 30 Stück halten und diese biologisch ernähren, die würden den teuersten Kredit bekommen von 10%, aber ein Agrarkonzern, der einen Stall für 1.000 oder 100.000 Schweine bauen möchte, würde gar keinen Kredit bekommen. Das ist das zweite Erkennungsmerkmal. Und ein drittes Erkennungsmerkmal ist noch, dass die Bank sich demokratisch strukturiert. Das kann in Form einer Genossenschaft sein, oder das kann über andere Formen der betriebsinternen Demokratie und aber auch der Stakeholder-Demokratie sein.
Wenn Sie sagen, dass die Bank für Gemeinwohl nicht gewinnorientiert ist, wie eigentlich dann ja im Zuge der Gemeinwohlökonomie kein Unternehmen es sein wird, wie läuft es denn dann mit Schulden und Krediten? Gibt es da Zinsen drauf? Wie sehr kann man sich verschulden? Sie haben schon angesprochen, so etwas wie Kredite gibt es, aber was wird dann genau mit den Zinsen oder mit dem Geld aus Zinsen gemacht?
Also zunächst möchte ich noch einmal feststellen, dass die Gemeinwohlökonomie kein geschlossenes Modell ist und wie das genau mit den Schulden und den Krediten und den Banken und den Zinsen sein wird, das wird der demokratische Prozess weisen und die besten Vorschläge werden sich aufgrund intelligenter Entscheidungsfindungsmechanismen durchsetzen. Beim Kredit, der würde in der jetzigen Ausgestaltung der Idee einer Gemeinwohlbank sehr wohl von den Kreditnehmenden getragen werden, allerdings nur, um die Bank zu finanzieren, also um den Betrieb und die Beschäftigten der Bank zu finanzieren, aber nicht um die Gewinne, die an die EigentümerInnen der Bank ausgeschüttet werden, zu finanzieren. Um diesen Betrag würde der Kredit billiger und auch um den Betrag der Sparzinsen. Das wäre der Unterschied. Dadurch könnten die Kreditzinsen insgesamt sinken, aber die Bank muss auf irgendeine Weise finanziert werden. Und da ist uns bisher eben nichts anderes eingefallen, als dass das die Kreditnehmer und Kreditnehmerinnen machen.
Wie läuft es mit der Finanzierung des Staatshaushaltes? Gibt es da gewisse Pläne schon, wie hoch etwas versteuert wird? Worauf gibt es Steuern? Gibt es eventuell Sachen, die steuerfrei sind, die es heute noch nicht sind? Wie sind da die Pläne?
Also da gibt es eine Reihe von grob und zum Teil auch feineren Überlegungen. Und die sind allerdings nicht neu. Alle Vorstellungen, die ich jetzt aufzählen werde, wurden schon von vielen anderen VordenkerInnen und Alternativökonominnen formuliert. Wir stellen die gewissermaßen nur zusammen. Das eine wäre ein Großkonsens, dass ein Großteil der Steuerlast weg vom Faktor Arbeit auf den Faktor Ressourcen umgeschichtet werden müsste. Es gibt Berechnungen, damit Ökosteuern unter Anführungsstrichen wirklich eine Lenkungswirkung entfalten, müssten sie bis zu 50% des gesamten Steuervolumens ausmachen. Zweitens würde Arbeit entlastet von der Steuer, auch von der Sozialversicherung, in den unteren Einkommensbereichen und es würde die Steuerlast umgekehrt auf den sehr hohen Einkommen sogar bis zu 100% ansteigen. Es wird sogar eine Einkommensobergrenze definiert, demokratisch. Es würde die Vermögensteuer sogar auf 100% ansteigen, um auch eine Obergrenze für Privatvermögen einzuziehen und das Gleiche bei den Erbschaften. Und das heißt, es gibt hier zwei mächtige neue Steuerquellen. Das ist einerseits der Verbrauch an Naturressourcen, andererseits hohe Einkommen und insbesondere Vermögen. Da könnten im Gegenzug dann eben die kleineren Arbeitseinkommen, egal ob selbstständig oder unselbstständig, aber auch der Konsum könnte steuerlich entlastet werden, weil ja nicht jeder Konsum gleich bestraft werden sollte durch Steuern, sondern insbesondere der ökologisch und sozial bedenkliche Konsum. Und das wiederum wird eben gezielte Ökosteuern leisten. Ein letzter Gedanke vielleicht noch. In der Gemeinwohlökonomie gäbe es überhaupt keine Formen von Kapitaleinkommen mehr. Aber in einer Übergangsphase, solange es noch Kapitaleinkommen gibt, wäre eine Zwischenstufe, dass das gesamte persönliche Einkommen eines Jahres unter eine globale Einkommensteuer fällt. Also nicht nur die Arbeitseinkommen, sondern auch sämtliche Kapitaleinkommen und die dann einer einheitlichen Einkommensteuer und Sozialversicherungspflicht, ganz wichtig, unterworfen werden.
Wenn das jetzt nur ein Land macht, sei es Deutschland, sei es Österreich, würden doch die Industrien und die Unternehmen, die sich vor diesen Auflagen auch drücken möchten, sicherlich aus dem Land rausgehen und damit das Land pleite gehen lassen.
Ja, also innerhalb der jetzigen Logik gedacht, ist das natürlich zutreffend. Wir haben den Standortwettbewerb und wenn ein Land hohe Steuern einhebt oder hohe Arbeitsstandards oder ein hohes soziales Sicherungsniveau oder hohe Umwelt- und Klimaschutzstandards hat, dann droht die Industrie immer in andere Länder abzuwandern und sie tut es zum Teil auch. Und dem könnte man aber sehr einfach vorbeugen, indem man den Freihandel und den freien Kapitalverkehr in Frage stellt und sagt, wir handeln gerne über die Grenze, aber nur wenn die Rahmenbedingungen stimmen und wenn die Handelspartner kooperieren. Der Gemeinwohlökonomie hat zwar grundsätzlich Alternativen bereit, wie man den Welthandel anders gestalten könnte, wie man die europäische Integration anders gestalten könnte und wie man eine rechtsstaatliche Wirtschaftsordnung über einen demokratischen Prozess umschreiben könnte. Gleichzeitig sind aber die Beteiligungsmöglichkeiten so niederschwellig und so klein skaliert, dass jede einzelne Person, jedes Unternehmen, jede kleinste politische Einheit hier und heute beginnen kann und das zum Teil auch schon getan hat.
Das sagt Christian Felber, Initiator der Gemeinwohlökonomie und der Bank für Gemeinwohl. Mit ihm sprach ich über die Gemeinwohlökonomie als neue Wirtschaftsform. Ich sage vielen Dank, Herr Felber.
Ja, gerne. War ein Vergnügen.